Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brendling und heute an meiner Seite, wie gewohnt, im Recap die geschätzten Kollegen, zum einen Tobias Weil.
Guten Tag.
Und der ebenfalls geschätzte Henry Wohlfahrt.
Servus.
Ja, wir treffen uns das letzte Mal für eine Recap in dieser Saison, nicht in diesem Jahr, aber in dieser Saison. Die Seahawks gewinnen das wahrscheinlich irrelevanteste Spiel des Jahres gegen die Rams mit 30-25, gehen 10-7, also durchaus ein ganz beachtlicher Rekord und sind damit das einzige Team in der Liga mit 10 Siegen, das die Playoffs nicht erreicht. Ich finde, das kann man auch auf so ein Banner drucken, oder? Und dann oben hängt der Banner, 10 Siege ohne Playoffs. Muss man auch erstmal schaffen, wenn man sich anschaut, dass so ein Team wie Tampa Bay oder fast die Falcons ja noch reingekommen wären. Denver, die Broncos sind in die Playoffs. Also das ist schon diese AFC-NFC-Geschichte ist schon nicht immer, manchmal nicht ganz fair. Aber ja, wir werden heute ein bisschen über das Spiel sprechen, aber jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil es ist ja im Grunde auch nicht besonders relevant. Die Playoffs werden ohne die Seahawks stattfinden und die Rams haben einige schon geschont, aber wir haben einige News und tatsächlich dieses Mal haben sich die Seahawks auch gedacht, die Ballhawks nehmen gleich auf, dann können wir die wichtigen News ja jetzt schon mal droppen. Darum würde ich sagen, ohne hier weiter euch auf die Folter zu spannen, gehen wir rein in unsere Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, eben schlug es ein wie eine Bombe. Offensive Coordinator Ryan Grubb wurde gefeuert von den Seahawks. Und es ist jetzt keine große Überraschung, würde ich sagen. Also ich glaube, keiner von uns dreien war jetzt komplett überrascht. Ich hätte mir zumindest aber vorstellen können, dass sie es nochmal ein Jahr mit ihm versuchen, auch wenn vieles nicht so wirklich gut funktioniert hat. Aber im Endeffekt, für mich ist es die richtige Entscheidung, wenn man sich die Offense im Laufe des Jahres, im Laufe der Saison angeschaut hat. Vielleicht einmal ganz kurz direkt von euch beiden ein kurzes Statement dazu. Tobi, fang du gerne an. Für dich die richtige Entscheidung? Warst du überrascht oder musste es so kommen?
Nee, kommen sehen habe ich es irgendwie nicht, aber ich habe irgendwie so ein bisschen ein Gefühl gehabt, dass wenn jemanden OC nach der ersten Saison auf jeden Fall schmeißt, dann traue ich es halt Mike McDonald zu, glaube ich auch vor ein paar Wochen mal gesagt. Und über die Wochen habe ich einfach irgendwie so ein bisschen mehr da irgendwie das Vertrauen verloren, auch dass Ryan Grubb das irgendwie retten kann oder sich da groß weiterentwickelt. Ich finde, es ist eigentlich genau dasselbe Problem, was wir auch bei Waldman hatten. Im Endeffekt hat er sich nicht gut genug auf die Begebenheiten eingestellt oder halt auch vom College in die NFL. Und ja, also wir haben, glaube ich, zuhauf in den letzten Wochen und Monaten über die Offense geschimpft. Und ich bin eigentlich auch ein Fan davon, dass man vielleicht sagt, ja, vielleicht einen Tick länger probieren und schauen, aber in den letzten Wochen hat sich jetzt bei mir schon so ziemlich gefestigt, dass man mit ihm jetzt nicht zwingend weitermachen sollte. So leicht überraschend war es dann trotzdem, dass es dann wirklich mal quasi durchgegriffen wurde. Weil ich glaube, sonst war ja auch mal so ein bisschen so eine kleine Treue bei den Seahawks, über den Koordinatoren, auch wenn die vielleicht nicht so abgeliefert haben. Aber es ist vielleicht mit McDonald's vorbei. Ich find's auch nicht sonderlich hart, weil er hat wenig dafür getan, der Offensive Line zu helfen, die ja auch qualitativ schlecht besetzt war. Die Offense war irgendwie so ein bisschen Stückwerk. Es gab zwischendurch mal so ein paar nette Play-Designs und ein paar Ideen, die wirklich gut waren. Aber darauf wurde halt irgendwie nie aufgebaut. Man hat irgendwie Metcalf nicht in die Offense bekommen. Man hat dem Quarterback irgendwie wenig geholfen, sei es mit Play-Action oder sowas. Von daher, ich glaube, als Typ ist Ryan Grubb eigentlich ganz cool. Und ich denke auch, dass er in der College-Football zum Beispiel auch wieder erfolgreich coachen kann. Vielleicht auch in der NFL. Vielleicht ist einfach auch eine Erfahrung jetzt für ihn gewesen. Aber ich bin jetzt auch nicht wirklich traurig drum, dass man da jetzt schneller mal das Personal wechselt und was Neues probiert. Weil McDonald ja auch meinte, dass er da eine andere Vision für seine Offense hat. Und ja, dann ist das wohl so.
Ich hatte das Gefühl, bei diesem einen Play von JSN, als sie den Ball dann noch so zurückwirft zu Charbonnet, dachte ich so, ach guck mal, da will Grubb zeigen, was er kann.
Das war aber schon mal,
als letzter, ja, ich glaube, war so als letzter Auswiese, guck mal, ich bin kreativ. Aber ja, hat am Ende dann doch nicht geholfen. Henry, du gerne auch noch mal kurz. Warst du überrascht oder war es für dich auch folgerichtig?
Also folgerichtig, und ich war auch ehrlich gesagt, wenn man Mike McDonalds Kommentare so zwischen den Zeilen vielleicht so ein bisschen reininterpretiert hätte, dass man das, dass er, glaube ich, ja schon, glaube ich, ein bisschen länger damit eigentlich abgeschlossen hat, dass er ihn entlassen wird. Und ja, ich bin ehrlich gesagt inzwischen dann, also ich habe mich da auch im Laufe der Saison, so wie Tobi, eigentlich entwickelt mit meiner Meinung zu Ryan Grubb, und habe eigentlich auch drauf gehofft, dass man in eine andere Richtung geht, weil ja, die Seahawks haben es einfach nie geschafft, so eine in sich stimmige, kohärente Offense auf dem Platz zu bekommen, was aus meiner Sicht nur zum Teil auch an der schlechten Offensive Line lag, sondern eben auch an der offensiven Struktur, die ja keine so richtige Identität hatte, und ja, ein Run-Game und ein Pass-Game, das nicht so richtig auch aufeinander aufgebaut hat, das sich nicht so ausbalanciert angefühlt hat. Und ich glaube, auch wenn man da ins Tape gegangen ist, hat man es sehen können, dass die Konzepte nicht so richtig aufeinander aufbauen, dass die Offense, wie gesagt, einfach nicht so wirklich kohärent ist. Und philosophisch ist es, glaube ich, dann eben auch am Ende ein Problem gewesen zwischen Ryan Grubb und Mike McDonald, der, wie Tobi gerade schon gesagt hat, eigentlich eine andere Vision für seine Offense hatte. Insbesondere, glaube ich, eine ja dann balanciertere Offense, wo das Laufspiel auch eine größere Rolle spielt. Und ja, jetzt gar nicht mal unbedingt bezogen auf die Run-Pass-Ratio, aber Balance in der Offense muss ja nicht nur die Run-Pass-Ratio sein, sondern auch strukturell muss eine Balance da eben vorhanden sein, die aus Sicht, glaube ich, von Mike McDonald und auch aus meiner Sicht in der Saison nie so richtig gefunden wurde. Und deswegen finde ich es richtig, dass man da ja den Cut dann macht, weil ich glaube, mein Grubb auch kein Mike McDonald Hire war, sondern so eine Marriage, die Hochzeit, sage ich jetzt mal, die John Schneider so ein bisschen arrangiert hat, glaube ich. Und deswegen, ja, finde ich die richtige Entscheidung, und ich hoffe, dass man einen Offensive Coordinator jetzt findet, der eben diese strukturellen Schwachstellen der Offense beheben kann, weil das ist einer der Punkte, bei denen die Seahawks halt sich jetzt mit Blick auf die nächste Saison noch deutlich verbessern können.
Ja. Ja, du hast es ja angesprochen, es geht gar nicht nur irgendwie um das reine Verhältnis Pass zu Lauf, sondern ja auch um verschiedene Formationen, um die Frage, warum wurde so wenig an das Center gespielt, ja. Sehr, sehr viel Shotgun ja auch immer, und
ja, auch Konzept-Balance.
Genau, Konzept-Balance. Ja, absolut. Nee, ich hatte auch das Gefühl, dass es zwischen den beiden nie so richtig gevibed hat. Ich meine, man hat sie natürlich nie irgendwie zusammen groß gesehen, weil Grubb ja immer von der Tribüne aus gecoacht hat, und dementsprechend gab es jetzt keine Bilder, wie sie.
Kann ich jetzt mal weitermachen?
Ach, ja. Wisst ihr noch Sky Shorty?
Skyward Shotty. Es gab jetzt keine Bilder, wie sie sich jubelnd in den Armen lagen, klar, aber weiß ich nicht, irgendwie, manchmal kann man es ja gar nicht beschreiben, aber es war auch für mich irgendwie so ein Gefühl, dass das zwischen den beiden nicht so richtig gefunkt hat, wenn man das so sagen kann. Ne? Aber ja, finde ich dann auf jeden Fall total spannend, was da jetzt in der Offseason passiert. Neben dem nächsten großen Thema in der Offseason, natürlich dem Draft, haben wir dann eben noch eine zusätzliche spannende Phase in den nächsten Wochen, wer da der nächste Offensive Coordinator bei den Seahawks wird. Ich glaube, da kann man jetzt auch noch keine Prognose irgendwie treffen. Oder habt ihr da irgendwas im Hinterkopf? Vielleicht was für ein Typ OC das werden könnte, irgendwie so. Also ich persönlich
bin jetzt nicht. Da bin ich jedes Mal so unfassbar schlecht drin. Ich hasse das auch. Dann da wird dann immer viel mit Namen so rumgeschmissen, bei Twitter vor allem auch, und dann weiß ich nicht. Also
man könnte jetzt zum Beispiel sagen, es wird vermutlich niemand, der bis jetzt noch gar keine NFL-Erfahrung hat. Also, ne, ich denke, da werden sie sich jetzt auch, werden sie ihre Lehren gezogen haben, da jetzt kein reines, ich sag mal, College-Genie sich reinzuholen, in der Hoffnung, dass es in der NFL auch funktioniert, sondern dann vielleicht doch eher entweder irgendwie sogar einen etwas älteren, ich sag mal, Veteran Coach, vielleicht auch einen ehemaligen Head Coach, der sich jetzt neu beweisen muss, man weiß es nicht, oder eben einen sehr jungen Quarterbacks-Coach oder Receiver-Coach oder Passing-Coordinator, was auch immer. Also.
Cliff Kingsbury.
Aber ich würde mir, wie gesagt, das auch
wünschen. Den Rückschritt machen will.
Aber ich würde es mir tatsächlich auch wünschen, dass man halt einen accomplished Playcaller, es muss ja kein Ex-Headcoach sein, aber ein, der halt schon bewiesen hat, dass er Plays callen kann in der NFL und das auch.
Doug Peterson ist ja gerade vorbei.
Ich hatte gehofft, dass die Dolphins vielleicht Mike McDaniel entlassen, weil das wäre echt ein cooler Kandidat gewesen. Ja. Wobei ich mir nicht sicher wäre, ob der nicht auch direkt wieder einen Headcoaching-Posten bekommen hätte, aber quasi in die Richtung muss es eigentlich gehen, glaube ich, weil der Offensive Coordinator, glaube ich, dann eben sein Ding auch irgendwo machen wird. Klar muss es so philosophisch im Einklang sein mit Mike McDonald im Endeffekt, aber er ist halt in charge für diese ganze Offense dann und da glaube ich nicht, dass man nochmal in diese Rookie Offensive Coordinator Richtung geht, wie jetzt dieses Mal.
Ja, würde mich auch überraschen, aber wie gesagt, man kann jetzt nur spekulieren. Wir wissen es nicht. Es gibt auch noch keine wirklichen Gerüchte oder so, ne? Oder zumindest nichts, was jetzt irgendwie verifiziert wäre. Von daher wollen wir da jetzt auch nicht irgendwas in die Welt hinaus posaunen, das nicht gesichert ist. Aber das wird was sein, was uns in den nächsten Wochen definitiv beschäftigt, während die anderen Teams Spaß in den Playoffs haben.
Ja, aber ich glaube, also die Wildcard World, die gefällt mir schon ausgesprochen gut eigentlich. Also ich glaube auch als neutraler Zuschauer.
Ja, ich bin ein bisschen angepisst, dass Washington natürlich um 2 Uhr nachts spielt, womit ich auch so gar nicht gerechnet habe. Ich dachte, ne, Washington Bucks, ein typisches 19-Uhr-Spiel irgendwie, oder von mir aus lass es 22 Uhr sein. Ja. Und dann spielen die dann mitten in der Nacht von Sonntag auf Montag, also so ziemlich die beschissenste Uhrzeit oder der beschissenste Spot, den man hätte bekommen können. Aber naja, dann halt ab Divisional Round, ne? Ist ja kein Ding.
Boah. Oh Mann, ey, da werden wir einige Tränen trocknen müssen, glaube ich, demnächst.
Du, wenn, also ich glaube, die haben so das Machbarste losbekommen eigentlich, ne, mit den Bucks. So relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Aber gut, das ist ja leider.
Ich habe auch gedacht gegen die Giants.
Ja, vor 2 Jahren. Das ist ja hier kein Commanders-Podcast, noch nicht.
Nein, noch nicht.
Darum würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten News. Zum einen gab es gestern die Nachricht, dass die Verhandlungsgespräche oder Vertragsgespräche mit Linebacker Ernest Jones erstmal nicht abgebrochen, aber ich sag mal auf Eis gelegt wurden, weil man sich kurzfristig wohl nicht einigen konnte. Aber zumindest, was man so hört aus dem Lockerroom und jetzt auch aus Pressekonferenzen, wurde gesagt, dass Ernest Jones eigentlich relativ sicher ist, dass er nächste Saison auch bei den Seahawks spielen wird, dass man sich da irgendwie einig werden wird, dass er nicht die Free Agency hitten wird. Und ich glaube, das ist doch eine ganz gute Nachricht, oder?
Ja, ich war schon wieder ein bisschen sauer, muss ich sagen. Weil das wär so ein typisches Schneider-Ding gewesen, irgendwie anfangen zu verhandeln und dann wegen, weiß nicht, 2 Millionen da irgendwie rumkaspern da und am Ende ist da irgendwie, weiß nicht, landet deine Division, ist wahrscheinlich jetzt eher unwahrscheinlich, aber dann geht er wieder irgendwo anders hin und wir suchen dann mal wieder irgendwie einen Spieler, der sich jetzt hier auch schon jetzt eigentlich fast eine ganze Saison bewährt hat, zu dem man ja auch noch einen 4. Runden-Pick abgegeben hat für ihn. Ja. Und ja, aber ich glaube, er hat den Wert für die Defense gezeigt und zusammen mit Tyrese Knight jetzt auch schon eine ganz gute Saison gespielt. Schließt es für mich nicht aus, dass man vielleicht auf Linebacker sich nochmal umguckt in Zukunft, aber ich glaube, ihm muss man auf jeden Fall irgendwie ins Theater halten. Und ich glaube, dem Agenten gefällt auch jetzt die Aussage von Ernest Jones so mittelmäßig, dass er sagt,
ja,
ich würde gerne Theater bleiben. Ich glaube, der wollte eher ein bisschen mehr rausschlagen und pokern, aber
ja. Der hätte sich gefreut, wenn er den Terry Kill gemacht hätte, ne? Profilbild erstmal in Antonio Brown ändern. Ist schon ganz selten.
Er hat sogar gesagt, er möchte, dass Mike McDonald den Rest seines Football-Lebens sein Coach bleibt. Ne? Also das ist ja schon.
Ja, gut.
Also das muss man sich mal überlegen. Das ist ja eigentlich schon mehr oder weniger ein Ritterschlag. Ne? Also das ist ja was wir uns sonst vielleicht erwartet haben, wenn Pete Carroll noch Coach gewesen wäre. Ne? Das ist ja so eine Aussage von Spielern, dass sie gerne unter ihm Spieler waren und so. Also.
Ja, absolut. Henry, was hast du dir da jetzt aufgemacht?
Das war ich.
Ach so. Ich dachte, Tobi redet gerade, dann würde er doch nebenbei nicht hier irgendeine Dose aufmachen. Aber doch, Tobi macht das.
Schön Fläschchen aufgedreht.
Ja, ganz toll. Von daher, Ernest Jones, da kann man, glaube ich, vorsichtig positive Nachrichten verkünden. Ähnlich ist es bei Geno Smith, je nachdem, wie man es mit Geno hält. Aber in der Pressekonferenz hat Mike McDonald da auch verlauten lassen, dass er davon ausgeht, dass das Geno nächstes Jahr auch weiterhin der Quarterback der Seahawks sein wird. wörtlich hat er irgendwie gesagt, spricht nicht, also irgendwie spricht nichts dagegen, ne? Von daher würde ich mal sagen, ja. Also es war jetzt auch kein 100%iges Bekenntnis, aber es war halt so, ja, warum nicht? Also kann man sich, glaube ich, darauf einstellen, oder?
Ja, ich glaube auch, du hast wenig Argumente mit der Leistung, die Gino bisher gezeigt hat. Und du feuerst jetzt den OC, dann zu sagen, also ja, also der Quarterback war auch ganz schön scheiße, dann hinten raus. Also,
und vor allem gibt es ja auch keine bessere Alternative, die in Sicht ist, realistisch zu sehen.
Nee, das stimmt. Ja. Also stimmt, was man noch sagen kann, die Seahawks haben ja jetzt schon den sicheren Pick 18, also quasi den schlechtesten Pick eines Nicht-Playoff-Teams sich gesichert. Also schön im Mittelfeld.
Niemandsland.
Genau, ich kann noch überhaupt nichts sagen zum Draft. Ich habe nur irgendwie gehört, dass es wieder relativ top-heavy sein soll. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber
also ich kann zumindest schon mal sagen, das, was ich bisher gesehen habe, freut euch nicht zu sehr auf die Quarterbacks, versteift euch bitte nicht auf die, weil ich glaube, viele, die halt Gino vielleicht nicht sehen wollen, man hat es ja zumindest auch oft bei Twitter gelesen, da hatten ja auch einige Beatwriter jetzt schon gesagt, ja, wenn ihr nicht Gino wollt, wen wollt ihr denn dann? Und da habe ich schon einige Draftnamen rumfliegen sehen, natürlich, aber also auf die sollte man sich dieses Jahr auf gar keinen Fall verlassen.
Unter anderem von einem gewissen Henry Wohlfahrt.
Ich habe ja nichts ins Spiel gebracht.
Du hast so ein KI-Bild da gepostet.
Ja, das war doch nur ein Witz.
Ah ja.
Immerhin, aber das ist auch tot.
Ich habe nichts von den Tierneumes geguckt bis jetzt.
Das hatte ich sonst auch nicht
gesehen. Das rein auf der Annahme basiert, dass John Schneider ihn sehr gerne mag, weil ich seine Pressekonferenzen anschaue.
Der bleibt ja vielleicht sogar noch am College, ja, ist noch gar nicht sicher, ob der überhaupt in Draft geht. Aber
er sollte mal lieber in Draft gehen.
Ja.
Also die Klasse ist bisher nichts, was irgendwie groß Hoffnung macht. Und da liest man halt die wildesten Namen und ich weiß auch nicht, ob man jetzt für einen Sam Darnold traden sollte oder so der Kacke da. Also,
traden müsste er nicht, ne? Also der.
Ja, oder ihn damit mehr Geld zuschüttet wahrscheinlich als mal Gino. Also
nee, da würde ich auch die Finger
müssen. Also ich meine,
nach dem Spiel jetzt gegen die Lions, da jetzt so ein bisschen wieder so. Ne?
Ja, ich finde die Story von ihm auch, ich mag das ja total, also auch hier Mayfield, Gino, Darnold, wie die alle wiederkommen.
Ja, aber bei Mayfield und Gino ist die Sample Size mittlerweile ein bisschen besser, weil Darnold ist jetzt schon wieder so. Naja, aber man wird sehen, wie sich die Vikings dann in den Playoffs machen, denn dann wird es ja zählen. Ja. Aber ich würde sagen, so viel zu den News, oder? Habt ihr gerade noch irgendwelche Breaking News reinbekommen?
Nee, ich fand die, also ich wäre natürlich fast auch noch drauf aufgesprungen, aber die mehr oder weniger Gerüchte oder das ins Spiel bringen, dass man für J.J. McCarthy tradet, da habe ich natürlich ganz spitze Ohren bekommen, aber das ist ja auch absolut unrealistisch, denke ich.
Ja,
also ich glaube, da sind die Vikings auch mit ihrem Plan weiter.
Ja, also, ja. Was man so gehört hat, dass die Vikings da eigentlich auch kein Interesse dran haben. Kann natürlich, ich meine, würden sie auch sagen, wenn sie doch Interesse hätten, also es hat ja nicht jeder so eine schlechte Verhandlungsposition wie Ernest Jones, aber das würde mich doch sehr überraschen.
Ja, aber ich glaube, also wenn der auf den Markt kommen sollte, er ist halt, und da lehne ich mich jetzt schon mal so weit aus dem Fenster, er ist, glaube ich, besser als alle in dem Jahrgang aktuell auf Quarterback. Und das wird dann dementsprechend auch kosten. Also
meinst du? Also meinst du, der wird teurer als das, was die Vikings damals bezahlt haben, sprich ein First Rounder?
Ja, also der wird ein First Rounder kosten und mindestens. Also anders kann ich mir nicht vorstellen.
Ist auch biased, Tobi, bei ihm, muss man sagen.
ist auch noch sehr jung und wann haben die Vikings die Top 10 haben sie ihn gepickt, meine ich, ne?
Ja, oder?
Oder knapp drüber.
Ja, also doch, muss ja, ja doch.
Die ja, haben, an 10, glaube ich.
10 müsste, ja.
Also ich kann das nicht sehen, dass man die dann für weniger als einen First-Round-Pick von den Vikings loseist. Also
nur wenn die Vikings halt dämlich sind, wie gesagt, Sam Darnold bezahlen, dann kann ich es mir vorstellen.
Das wäre schon sehr lustig, ja.
Sehr witzig.
Aber gut, so viel zu den Spekulationen. Und ich würde sagen, wir werfen zumindest mal einen kurzen Blick zurück auf das gestrige Spiel der Seahawks gegen die Rams. The Seahawks
defense, they do it again! Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Am Ende heißt es Sieg 30-25 in LA, damit die Seahawks auch sie über die Saison 7-1 in Auswärtsspielen, muss man auch erstmal hinkriegen. Glaube ich, das erste Team in der NFL-Geschichte, die 7 Spiele auswärts gewinnen, damit nicht in die Playoffs kommen. Muss man erstmal schaffen. Ja, wie viel kann man aus dem Spiel noch mitnehmen, ist halt so die Frage. Ne? Die Seahawks haben in Bestbesetzung gespielt, die Rams so halbwegs, also gerade die Spitzen-Skill-Positions wurden geschont, ebenso wie Quarterback Matthew Stafford, dafür dann Jimmy Garoppolo drin. Ja, also offensiv finde ich hat es insgesamt ganz gut funktioniert. Defensiv finde ich hat man dafür, dass da doch einige Starter bei den Rams gefehlt haben, ein bisschen viel zugelassen, gerade auch von Spielern, von denen man es eigentlich nicht so erwartet hat. Also Witherspoon beispielsweise, echt ein bisschen schwaches Spiel gehabt. Aber ja, insgesamt so die Frage, was nehmt ihr da jetzt noch draus mit? Also
soll ich mal ganz offen und ehrlich sein?
Ja, bitte.
Mich hat seit heute auch die Lohnarbeit wieder. Ich habe gestern zwischendurch noch mein Essen vorbereitet. Ja. Das hatte so ein bisschen alles Vibes von Augsburg-Mainz, Sonntag für 17:30, wo man einfach noch so nichts mit sich anzufangen weiß und man lässt es mal so ein bisschen laufen. Ja. Vielleicht passiert da dann doch noch mal was. Mhm. Und dann hat man sich am Ende, als es dann ein bisschen später wurde, auf der Couch noch gesetzt, ein bisschen geguckt. Aber es ist halt irgendwie schade, weil die NFL-Saison ist halt relativ kurz mit 18 Spieltagen oder Wochen. Und es war aber wirklich sowas von bedeutungslos, dass ich das dementsprechend auch verfolgt habe.
Aber fortan wolltest du nicht mit mir spielen, ne? Das sind ja wieder so richtig. Sagt ihr, was er alles gemacht hat da, rumgepimmelt, statt Seahawks zu gucken, aber hier mal ein paar Runden, ein paar epische Siege holen, da war ich dann zu fein
für. Hab's ja früher gefragt, für da hatte ich noch. Und deswegen, ja, aber das war jetzt kein Spiel, was mich irgendwie groß tangiert hat. Man hat noch mal ein paar Mal die Seahawks gesehen, bevor sie jetzt dann irgendwie 9 Monate nicht so wirklich auf dem Feld stattfinden.
Ja.
Aber es war dann auch ganz gut, dass es dann irgendwann abpfiff war auf dem Ende.
Ja, das stimmt. Vielleicht ja auch das letzte Spiel von Tyler Lockett gesehen für die Seahawks. Das ist ja auch noch mal ein Grund, etwas genauer zu schauen. Ja, ich meine, es kann wirklich gut sein, dass es das jetzt gewesen ist. Ne? Ich meine, er hat gesagt, er will nächstes Jahr weiter Football spielen, aber wir haben auch schon häufiger über den Vertrag gesprochen. Also mit dem Cap-Hit-Wert wird er auf jeden Fall nicht für die Seahawks sich die Schuhe schnüren. Also entweder nimmt er einen enormen Pay-Cut hin oder die Seahawks müssen ihn tatsächlich entlassen und dann mal schauen, ob er sich dann wieder für weniger Geld unter Vertrag nehmen lässt oder ob er doch noch mal woanders hingeht. Kann ich mir aber auch eigentlich nicht so richtig vorstellen. Ich meine, er hatte echt hatte seine Firma, glaube ich, auch hier in Seattle oder zumindest in Nähe Seattle. Erwartet jetzt sein Kind und, oder hat er jetzt schon? Ich weiß gerade gar nicht. Aber ja, ist ja auch verheiratet und alles. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei ihm auch eine Rolle spielt, dass er dann einfach sagt, so ja gut, dann zahlt mal nur die Hälfte oder cuttet mich und dann machen wir einen neuen Vertrag. Würde mich jetzt auch nicht völlig wundern. Aber möglich schon, ne? Also.
Aber ich fand die Aussagen von ihm halt ein bisschen entlarvend schon, ne, letzte Woche. So,
ich fand,
er meinte, das Größte, was er irgendwie diese Saison gemacht hat, war irgendwie zurückzustecken. Also ich glaube, der war auch nicht so ganz zufrieden mit seinem, so wie er eingesetzt wurde und ja, wie die ganze Offense gelaufen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man einem sehr alten Receiver da jetzt so viel noch zuspricht, das ist halt wirklich, da kommt wirklich so eine Glaubensfrage, glaube ich.
Ob man aber sagt, Tyler Lockett ist ja jetzt alles andere als ein Wide Receiver Diva gewesen, ne?
Nee, das nicht.
Nee, aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil ich glaube auch, dass es wahrscheinlich sein letztes Spiel als Seahawk war und ist so ein bisschen ein Full-Circle-Moment für mich zumindest, weil ich genau in der Saison angefangen habe, Football zu schauen und dann Seahawks-Fan zu werden, als er von den Seahawks gepickt wurde. 2015, auch wenn ich erst später in der Saison dann quasi in den Playoffs quasi erst eingeschaltet habe, aber ich bin so ein bisschen mit ihm quasi durch meinen Seahawks-Fantum gegangen, sage ich jetzt mal.
Ja, man ist mit ihm groß geworden irgendwie.
Ist auch einer der besten Draftpicks und Spieler gewesen, die Seahawks, glaube ich, insgesamt in der Franchise-Historie gemacht haben, natürlich, aber auch gerade in der Zeit, wo ich Seahawks-Fan war, einer meiner absoluten Lieblingsspieler und ja, ich bin echt dankbar für das, was er als Seahawk geleistet hat und sich auch irgendwie nie selber zu wichtig genommen hat und immer fürs Team gespielt hat. Man hat nie irgendwas Negatives über ihn gehört. Deshalb Props nochmal an Tyler Lockett an der Stelle, falls es das jetzt gewesen ist. Also einer meiner absoluten Lieblingsspieler.
Ja, absolut. Also man hat ja auch seine Entwicklung immer so mitbekommen, ne? So von einem Kick-Returner hin zu einem wirklich richtig guten Receiver. Und ja, ich meine, er sollte er jetzt wirklich, sollte es das gewesen sein, hat er zumindest seinen Rekord noch nicht ganz an JSN verloren. Die beiden sind jetzt, glaube ich, ausgeglichen mit 100 Receptions als Franchise-Rekord. Zumindest das bleibt ihm dann noch erhalten. Aber ja, ihr merkt, es ist ein bisschen durcheinander heute, weil einfach diese Relevanz nicht so da ist. Darum springen wir jetzt hier so ein bisschen hin und her. Aber vielleicht können wir ein bisschen Ordnung wieder reinbringen und schauen auch nochmal auf den Quarterback, auf Gino, der sich dachte, ja, da habe ich jetzt noch ein paar Millionen zu gewinnen. Dann liefere ich mal eines meiner besten Saisonspiele ab. 4 Touchdowns, keine Interception. Das hätten wir uns einige Male schon gewünscht. Also Gino geht 6 Millionen reicher aus dieser Partie, weil die Seahawks gewonnen haben, sprich 10 Siege hat er eingesackt. Completion in Percentage irgendwie über einem gewissen 69, irgendwas Prozent und was war es noch? Yards? Hat er, ich glaube, eine gewisse Yards-Zahl übertroffen. Also für Gino hat sich das Spiel auf jeden Fall gelohnt. War ein gutes Spiel, oder?
Tobi, du darfst.
Henry, möchtest du gar nicht mehr sprechen heute? Ja, also.
Hauptsache ich nicht mehr so viel hier.
Nee. Ja, also ich glaube, zu Gino gibt es nicht viel zu sagen. Für die, die ihn zu ihm halten, war es gestern wieder so ein Beweis dafür. Mit, ich meine, der Touchdown auf Metcalf war super. Der hat sich aus dem Druck befreit mit irgendwelchen Spin-Moves, was ja schon irgendwie ein bisschen irre war für einen Quarterback. Der Touchdown auf Probo hat mir ja auch gefallen. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Aber für die, die da nicht zu ihm halten, sagen dann, ja, war jetzt aber auch bei dem bedeutungslosen Spiel gegen die Rams und so. Also ich glaube, da nimmt man jetzt auch für die Debatte auch nichts mehr mit. Für die Zukunft eigentlich auch recht wenig. Und also ich bleibe halt weiter dabei. Ich hoffe, dass der weiter unser Quarterback ist nächste Saison. Und man ihn eventuell sogar schon verlängert, um auch den Capit so ein bisschen zu drücken nochmal.
Nochmal ein bisschen die Total Stats aufgebessert, auf jeden Fall.
Ja, das war auch wichtig.
Für die Hater, die dann nach der Saison darauf gucken, so, okay, ja, dann haben wir Touchdowns hier.
Ja, ist aber trotzdem noch, muss schon sagen, also es wurde in den letzten Wochen wurden ja auch die ganzen Interceptions mal so von mehreren Leuten da so ein bisschen, ja, was halt untersucht, gescoutet, analysiert. Und er hätte halt auch deutlich weniger haben können. Und ich glaube, die Turnover-worthy Plays, die waren auch alle im Rahmen, ne? Also
ja, wobei, gegen die Rams hätte auch wieder einer werfen können. Die hat, ich weiß nicht, wer es war, aber hat der Rams-Defender dann gedroppt.
Ja, aber ist der statistisch über die Saison da nicht sonderlich anfällig? Wäre der vielleicht auch ein bisschen so der Spielpech da auf seiner Seite, ne? Also, es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass es unbedingt eine Qualitätsfrage bei ihm ist.
Ja, das stimmt.
Wie bei, weiß nicht, Daniel Jones oder
ja. Ja, insgesamt Receiver kann man vielleicht noch mal kurz drüber sprechen. Alle einigermaßen eingebunden. JSN ein Catch vom Rekord entfernt von Lockets Rekord. Also jetzt auch beendet die Saison mit 100 Receptions. Hat es geschafft, 4 Bälle zu fangen für insgesamt 9 Yards. Also auch starkes Deadline. Metcalf wieder ein bisschen besser drin, auch mit dem Touchdown. Und Jake Bobo mit einem Touchdown-Catch. Ganz schön gemacht, ne? Contested Catch. Aber davor auch mit dem Holding. Ich möchte nicht, dass er hier zu viel Lob bekommt.
Oh Gott.
Nee, das war ganz witzig. Er hatte irgendwie hatte ein Holding und dann wollte ich mich gerade in der Gruppe beschweren und dann gucke ich hoch so, Touchdown, na gut.
Du bist aber, du hast aber mittlerweile auch wirklich so eine Agenda bei manchen Sachen.
Ja, aber das ist, aber Bobo ist mit einem lachenden Auge. Also es ist weit entfernt von meiner TJ Dallas Agenda. Aber ich finde, die Titans muss man ansprechen. Das war gestern eine ziemliche Talent-Parade. Tobi, dein Metier, sowohl Fant als auch AJ Barner, ordentlich abgeliefert.
Ja, Fant wird wahrscheinlich, ich glaube, nicht mehr nächste Saison zwingend bei uns sein.
Besser ist es.
Ja, das Spiel war stark. Also,
ist ja vielleicht einfach die Preis-Leistung, ne, die man da vielleicht sehen muss. Aber AJ Barner, 5 von 5 für 34 Yards, Touchdown, auch schon wieder gut einen kassiert, aber ich glaube, der liegt nachts im Bett und dann denkt er an diesen Hit und freut sich einfach mehr über den Hit als über den Touchdown. Ja. Der ist einfach ein bisschen anders gepolt.
Der ist so dieses, kennt ihr dieses Kid on Crack, dass sie so den Ball gegen den Kopf klatscht und so, ja, ruft. Das ist AJ Barner.
Ich glaube, er hat einfach Bock drauf.
Oh Mann.
Und deswegen, also Ja, ich glaube, da haben wir einen ganz guten Pick gemacht, ne? Also kann man, glaube ich, schon mal so anteasern, jetzt ohne groß.
Also noch entfernt von der Rookie-Saison von Will Disley damals. Das war schon noch mal ein paar Nummern drüber. Aber kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Gerade wenn Fant jetzt tatsächlich von den Seahawks gecuttet werden sollte. Und Pharrell Brown, der Vertrag läuft ja aus, ne? War, glaube ich, nur ein Einjahresvertrag. Das war nix.
Ich muss auch sagen, ich bin davon überzeugt, dass Barner mindestens das Potenzial hat, nächstes Jahr unser Tight End 1 zu sein, wenn Fant dann weg ist.
Mindestens? Weil, was denn noch mehr?
Also, unser Tight End 1 zu sein, sage ich mal. Ich bin jetzt noch nicht auf All-Pro-Niveau oder so, keineswegs. Aber das vielleicht auch als Props, glaube ich, Richtung Tobi. Ich meine, er hat damals auch in der Draft-Recap-Folge gesagt, dass er ein besserer Passcatcher ist, als man vielleicht denkt, was auch daran lag, dass er einfach nicht so viele Targets gesehen hat. Aber wenn er mal die Routes gelaufen ist, war er ja doch nicht so schlecht. Und so kam es mir auch über die Seahawks-Saison vor, dass er auch ein passabler Passcatcher ist und deshalb ja gerade dann auch auf dem Rookie-Vertrag ja auf jeden Fall, glaube ich, ein recht solider Starter ja dann eben weiter werden kann und auch sein wird. Deswegen, ja, macht es auf jeden Fall viel Mut für die nächsten dann mindestens 3 Jahre.
Ja, also ich glaube, das Blocking war halt bei ihm nie ein Thema.
Ja.
Und das Receiving hat er zumindest, er ist jetzt auch kein überragender Passcatcher, aber ich glaube, er hat da gezeigt, dass er da zumindest ein verlässlicher Receiver ist. Und ich glaube, damit kann man mit den Attributen kann man schon ein bisschen was anfangen auf Tight End, weil ja, es muss ja nicht jeder irgendwie in jeder Disziplin irgendwie überragend gut sein, aber wenn du so ein bisschen was kannst von beiden, ist schon mal sehr hilfreich für jede Offense eigentlich. Und ich bin mal gespannt, ob man da nicht doch nochmal, also entweder ob Fant dann doch bleibt oder ob man da nicht nochmal nachlegt, nächstes Jahr vielleicht auch ein bisschen mehr mit 12 Personal rausgehen kann. Und da wäre halt so einer wie Barner, der zumindest mal gezeigt hat, dass er beides kann und vielleicht sich auch noch ein bisschen entwickeln kann. Plus dann, weiß nicht, ein zweiter Teil dann aus dem Draft in der Free Agency, irgendwas. Das wäre dann, glaube ich, schon ganz gut. Aber ich bin eigentlich ganz froh, dass er sich so entwickelt hatte. Hatte ja schon immer eine ganz gute Beweglichkeit. Hat ja einen überragenden Recon-Drill damals gelaufen. Und ja, also natürlich freut mich dann die Herkunft noch mal ein bisschen mehr, dass er aus Michigan kommt, aber es soll jetzt nicht im Vordergrund stehen. Ne? Ich glaube, es war einfach eine richtig gute Rookie-Saison für einen Viertrunden-Pick.
Viert, echt? Ich dachte fünf Stunden, aber nee, könnte auch vier. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, seine Total Stats jetzt insgesamt haben wir uns jetzt gar nicht rausgeschrieben. Ist wahrscheinlich jetzt nicht unglaublich beeindruckend, aber ich glaube trotzdem, dass man da ganz gut drauf aufbauen kann, ja.
Am Ende mit 30 Receptions für 245 Yards, 4 Touchdowns.
Als Tight End 2, ne? Bei den ganzen Receivers.
Manchmal sogar 3 nur, ne? Also, ja. Nee, stimmt schon. Also, ja. Also hat mich jetzt nicht in einer Weise überrascht, dass ich sagen würde, oh mein Gott, da haben wir aber einen richtigen Stil gelandet. So fair muss man, glaube ich, auch sein. Das, was man gesehen hat, war gut, klar. Aber würde ich trotzdem vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten. Also, Henry, wenn du sagst, auf jeden Fall Tight End 1, so ja, also muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich glaube, da kann was draus werden, aber man sollte jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel erwarten für Jahr 2.
Die Tight End Klasse ist gut dieses Jahr. Wer weiß, ob man da noch mal einen dazu holt.
Ja, also gerade wenn man sich von Fant trennt, würde ich
ist ja noch einen Michigan-Kollegen, ja. Tobi, ne?
Ja, auf den wollte ich jetzt nicht hinaus, aber der wäre natürlich ziemlich cool. Aber so ich glaube, da habe ich einige Leute hier, die dagegen sind.
Dann gehen wir weiter zu den Running Backs. Da haben wir sowohl Kenny McIntosh als auch Zach Charbonnet gesehen. McIntosh leider mit einem Fumble. Ansonsten sah das aber auch am Boden ganz solide aus, genau wie bei Charbonnet. Nichts besonders erwähnenswertes, 14 Carries für 59 Yards, das ist okay. Walker ja auf Injured Reserved, da war auch klar, dass er nicht spielen wird. Vielleicht kann man da insgesamt so ein bisschen zu sagen, ich habe bei Twitter vereinzelt, aber schon ab und zu gesehen, die Idee, man könne doch Walker traden. Und dann mit Charbonnet und McIntosh irgendwie weitermachen.
Kann man ja.
Ich also erstmal ist die Frage, wie viel kriegst du für Ken Walker gerade nach so einer Saison? Lohnt sich das, jemanden zu traden, der weiß ich nicht, sich vielleicht irgendwie einen Viertrunden-Pick einbringt, aber nicht besonders, ich meine, Walker verdient ja auch nicht besonders viel als Second-Round-Pick, als Second-Round-Rookie und ist halt auch ein Running Back, der Offense potenziell was gibt, was weder Charbonnet noch McIntosh haben, diesen Speed und diese Elusiveness. Und gerade wenn die Offensive Line verbessert wird in der kommenden Saison, wenn die Offense noch ein bisschen umgestaltet wird, glaube ich einfach, dass man mit Walker einen ganz anderen Wert hat als mit einem Charbonnet. Von daher bin ich da auf jeden Fall nicht für. Henry ärgert mich da ja gerne ein bisschen, aber jetzt mal ehrliche Meinung, wie würdet ihr das handhaben in der kommenden Saison?
Also ich muss sagen, dass Charbonnet mir jedes Mal besser gefallen hat, wenn er der klare Starter war und mich echt nie so richtig überzeugt hat, wenn er irgendwie als Backup so für 3-4 Runs mal reinkam. Man muss aber auch sagen, dass er eigentlich gezeigt hat, dass er zumindest passabler Leadback sein kann, jetzt wo Ken Walker draußen war. Ich würde auf jeden Fall noch keinen, also Ken Walker noch nicht bezahlen oder sowas in die Richtung, weil er ja jetzt auch in sein letztes Vertragsjahr geht, ist schon mal vorweggenommen, weil man eben auch noch Charbonnet in der Hinterhand hat und er jetzt nicht so schlecht aussah. Und ansonsten würde ich da mal einfach dann in der Offseason schauen, dann wenn man auch ins Training Camp und so weiter geht, ob sich da vielleicht rauskristallisiert, wer dann der Running Back 1 sein kann. Vielleicht kann man, wie gesagt, Charbonnet ein paar mehr Carries geben, weil er wahrscheinlich auch so einen Ticken die bessere Vision hat als jetzt Walker. Ich glaube, sie hängt auch immer irgendwo von der O-Line ab, welcher Runner besser passt. Also von der, wo die O-Line im Run-Blocking zum Beispiel ihre Stärken hat oder auch nicht. Und ansonsten Kenny McIntosh ist auch dann der dritte passable Running Back. Ich habe einen Tweet gesehen gestern von irgendjemandem, der meinte irgendwie, dass die O-Line der Seahawks wenn sie weiß, dass McIntosh im Backfield steht, auf einmal richtig gut anfängt zu blocken. Ich weiß nicht, ob es auch manchmal so ging. Aber
mögen die den einfach lieber. Also,
ja, ich würde jetzt nicht mit so einer ganz klaren, also ich könnte jetzt nicht Stand jetzt sagen, wer die klare Eins im Seahawks Backfield ist, tatsächlich.
Na, Fantasy-Gift. Finger vom Lassen für nächste Saison.
Diese Worte tun Max aber auch sehr weh, muss ich sagen.
Ja, das ist schon hart.
Dass man Charbonnet und Walker jetzt so angeglichen hat, was natürlich wieder meinen Take manifestiert und festigt, was ich zu Charbonnet gesagt habe. Aber ich würde es einfach so anhaben, ich würde mit Walker in die Saison gehen, aber auf gar keinen Fall bezahlen. Und ich weiß auch nicht, also er müsste schon wirklich eine unfassbare Saison spielen, dass ich da den Vertrag im Anschluss geben würde, weil es ist ja nicht wegzudiskutieren, dass er schon relativ anfällig wirkt auf einer Position, die halt nun mal eigentlich bei fast jedem Spielzug aufs Maul kriegt, ne? Und er ist sehr anfällig, so die Leistengegend ist ja jetzt schon öfter aufgetaucht, ich weiß nicht, ob jetzt auch schon wieder Leiste war oder Knie, habe ich jetzt nicht so das beste Gefühl, wenn man ihm da irgendwie bezahlen würde.
Ah. Nee, stimmt schon. Also, vor der Saison hätte ich es auch nicht unbedingt gedacht, aber ich bin ja jetzt auch ein bisschen negativer zumindest geworden, aber für mich trotzdem noch die Eins. Und gerade wenn man es schafft, das Blocking ein bisschen zu verbessern und Walker dann auch mal in Situationen zu bringen, in denen er den Home Run Speed zünden kann, dann, wie gesagt, ist das einfach nochmal extrem, extrem wertvoll. Und ich glaube,
ja, und ich muss auch sagen, ich bin relativ froh, dass ich keine Fantasy-Shares von ihm hatte dann. Ne? Also das hätte mir die Saison gekillt am Ende. Also
ich bin ihn in einer Liga tatsächlich losgeworden und habe dafür Connor und Hawkinson bekommen. Also hatte da auf jeden Fall Glück, dass das funktioniert hat. Aber
als kleiner Exkurs, die größte Bullet, die ich quasi gedodged habe, das war, ich wollte Etienne oder Barclay draften. Ich glaube, das war sogar mit uns in der Liga, Max. Und hab dann mit Barclay gedraftet.
Das Internet ist aber auch nicht so pralle gerade, ne?
Mhm. Ja, das kann gut sein.
Ich muss sagen, bei mir in Fantasy ist halt so, für jeden Trade, den ich gewinne, verliere ich 3.
Ja.
Ist klar, ja.
Du hast aber auch lange keinen witzigen Trade mehr gemacht, ne? Ich weiß früher, also für die Zuhörer, wir sind in einer Dynasty, beziehungsweise waren früher in mehreren Dynasties noch zusammen. Ach nee, aktuell sind wir auch in zwei zusammen. Ja, stimmt. Mhm. Und ja, da war es immer so ein bisschen Running Gag, dass Henrys Trades oftmals ein bisschen
dämlich waren. Ne?
Ja, so gemein.
Weißt du noch, wie ich Jordan Love für, keine Ahnung, einen Drittrunden- oder Viertrunden-Pick weggetradet habe?
Ja, ich habe ihn Tobi aber auch verscherbelt. Also da sind
eben ist nicht schlimm. Also,
aber ich habe ihn halt 2 Jahre gehalten und dann genau in dem Jahr.
Ja, ja, same. Ja. Ich hab, glaube ich, immerhin noch 2 Second-Rounder bekommen. Aber gut, wir schweifen ab. Offensive Line kann man, glaube ich, auch nicht besonders viel zu sagen, außer dass Abram Lucas mal wieder verletzt war. Aber immerhin, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten in der Season Prediction auch Over-Under Saisonstarts von Abram Lucas ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Spiele er jetzt im Endeffekt gestartet hatte. Waren es 3, waren es 4? Auf jeden Fall ist er ja dann nochmal zurückgekommen, aber jetzt wieder angeschlagen. Ja, ist auch eine schwierige Personalie, muss man mal schauen. Ich meine, er wird jetzt hoffentlich die Saisonvorbereitung gesund und unverletzt mitmachen können. Und dann mal schauen, wie fit er nächste Saison bleiben kann, damit man dieses Duo Cross und Lucas einfach mal für eine ganze Saison irgendwie einigermaßen gesund nebeneinander sehen kann, würde ich mir schon sehr wünschen. Und dann einfach volle Kanne versucht, die Interior Offensive Line abzugraden. Und dann mal schauen, was in dieser O-Line so steckt.
Ja, bei den Einsätzen von Lucas war ja meine Prediction komplett für die Tonne, zum Glück. Weil ich habe mir sehr, sehr wenig Einsatzchancen gegeben.
Ja.
Aber es ist ja schön, dass er dann da war und auch gut gespielt hat. Ne? Also das kommt auch dazu. Ja, Henry möchte nicht mehr am Gespräch teilnehmen, aber ist nicht schlimm.
War das jetzt eine Frage an mich oder eine Aufforderung?
Nee, Henry ist nebenbei am WhatsApp-Gruppe gucken.
Ja, aber das war doch jetzt gerade keine Frage an mich, oder?
Nein, aber ich habe nur gerade gesehen. Ich habe nur in der Gruppe gesehen, dass da dieses Bild von Marshawn Lynch aufgehangenen Schuhen war. Und ich dachte gerade, Lockett wäre Breaking News retired, aber das war eine
nein.
Gut, dann wechseln wir einmal diese Seite des Balles und gehen auf die Defense, die ja so ein bisschen überraschend ihre Probleme hatte gegen eine von Jimmy Garoppolo geführte Offense mit Receivern aus der zweiten Reihe, insbesondere.
Das klingt doch wie eine 49ers-Offense von 2000, sagen wir, 18.
Ja, schon ein bisschen so, ne? Extrem viel Play-Action und viel, viele, viele Checkdowns, viele Screens auch, aber gut geskimmte Screens, also immer genügend Blocker da, ist mir nur häufig aufgefallen, gerade auch auf die Titans, auf Higbee. Nee, was Higbee? Doch. Ja? Was Higbee? Der Talent, der. Da ist das Higbee, oder nicht?
Ja.
Okay. Jedenfalls, ja, sorry, ich will gerade ein bisschen. Alles, was nicht mehr Fantasy-relevant ist, ist jetzt aus meinem Kopf gelöscht. Also hat zumindest ganz gut funktioniert, aber wie gesagt, die Defense da doch überraschend viele Probleme. Ich glaube, man konnte schon ab und an ganz gut Druck ausüben auf Garoppolo, vor allen Dingen über innen, also Leonard Williams da mal wieder ein absoluter Difference Maker, der um seinen Pro Bowl gebracht wurde, was ich wirklich wollte ich hier nochmal erwähnen, finde ich frech.
Ich auch, ja.
Also klar, Pro Bowl, ne, Witzveranstaltung, aber Williams, glaube ich, auch jemand, der von Nicht-Seahawks-Fans deutlich weniger appreciated wird als von uns. Also so ein bisschen under the radar, glaube ich, für den Rest der Liga.
Definitiv. Also ich muss auch sagen, die Qualitätsdichte ist ja sehr, sehr hoch auf Defensive Tackle, gerade in diesem Jahr. Aber ich muss schon sagen, ist schon frech. Also wenn da Leute, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber da werden halt Leute
wegen. Also Vita Wea, so, ne? Klar, hatte eine solide Saison.
Ja, die aufgrund ihres Namens dann irgendwie da mit reingezwängt werden. So muss man es. Wenn man sich so die Production und die Stats anschaut, muss ich schon sagen, ist frech.
Und auch die Advanced Stats, also nicht nur einfach hier guck mal, mehr Stacks, sondern auch so Pass Rush Win Rate und Pressures und so. Also das war schon eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr gute Saison, hat da seinen Vertrag auf jeden Fall gerechtfertigt.
Und ich glaube, er ist der erste Seahawk mit 10 Sacks seit 2018.
Was?
Ja. Das war damals Frank Clark. Und ich glaube auch Jaron Reed hatte in dieser Saison 10-6.
Ja, das kann gut sein.
Ja, schon echt, krass.
Danach keiner mehr?
Nee.
Hatten wir nicht Clowney danach noch? Oder war das?
Der hat keine 6 gemacht.
Ah, krass.
Nur Pressure erzeugt.
Ja, gut. Ja, krass. Dann nochmal Glückwunsch dazu, Herr Williams. Wie bewertet ihr den Rest der D-Line? Ich finde, zu Beginn der Saison ging es ja recht heiß los mit Murphy und Derek Hall, aber das ist irgendwie dann so ein bisschen abgekühlt, oder?
Stark angefangen, war stark nachgelassen.
Ja, schon so ein bisschen. Oder täuscht das nur so? Ich weiß es nicht. Tobi, sag mal was.
Ja, da ich das durch Envoso vielleicht nochmal so ein Schub kommt, der aber jetzt auch, finde ich, so ein bisschen untergegangen ist in dem Ganzen. Der ein oder andere, der sich näher mit dem Tape beschäftigt, meinte, das wäre dann trotzdem unser bester Edge-Defender gewesen danach. Also der hätte wohl noch das vernünftig gespielt, aber wirklich prominent in Erscheinung ist er auch nicht mehr getreten. Aber ich bin weit davon entfernt, die Seahawks-D-Line jetzt so schlecht zu sehen, wie die D-Line der Seahawks vor ein paar Jahren dann war. Also ich glaube, da ist eine ganze Menge da. Man hat mit Leonard Williams jetzt vielleicht dann eine komische Nummer 1, weil es jetzt irgendwie für mich nicht der typische Defensive End ist, sondern eher so ein bisschen Hybrid, bisschen innen spielt. Aber ich glaube, darauf kann man aufbauen. Ich glaube, Byron Murphy beispielsweise muss einfach noch ein bisschen produktiver werden, hat aber auch schon irgendwie einiges gezeigt, was irgendwie vielversprechend ist. Also ich glaube, das ist jetzt so eine Positionsgruppe, nicht so wie die letzten Jahre, wo ich dann große Sorgen habe und denke, man müsste groß investieren, sowohl Free Agency als auch Draft. Mhm. Ich glaube, da könnte man vielleicht punktuell noch was dazu holen, aber da ist schon eine ganz gute Basis vorhanden.
Ich glaube, auch bei Byron Murphy haben sich viele auch einfach zu viel erwartet. Das hatte ich damals, glaube ich. Ich glaube, das war auch in unserer Prediction-Folge, dass ich da so ein bisschen auf die Bremse getreten bin. Und da kann ich mir dann ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil so ich mit so einer Saison, wie er sie jetzt gespielt hat, eigentlich so ungefähr gerechnet hatte, mit Höhen und Tiefen, aber insgesamt halt solide. Aber jetzt eben keine, also ich glaube, niemand würde jetzt Murphy für Defensive Rookie of the Year vorschlagen, so, ne? Was aber ja vor der Saison viele irgendwie fast schon erwartet haben oder wo ihn zumindest als Top-Favoriten irgendwie gesehen haben. Ich glaube, davon ist er ein gutes Stück entfernt, was für mich aber jetzt auch nicht schlimm ist. Also war eine okay Rookie-Saison, kann man, glaube ich, insgesamt resümieren. Dann Linebacker im gestrigen Spiel durch die eine oder andere Aktion positiv aufgefallen. Tyrese Knight in der Punt-Coverage eher weniger gut.
War schon ein ganz schön dämliches Play. Ich glaube, das kann man jetzt. Also den holt er wahrscheinlich, weiß ich, 99% der NFL-Spieler auch. Holt den halt dann zwei dann raus. Naja.
Aber so insgesamt kann man, glaube ich, sagen, wenn man sich die Situation zu Anfang des Jahres anschaut, da sah es ja auf Linebacker nochmal ganz anders aus. Und da haben wir alle echt ein bisschen komisch geguckt, als da alles über den Haufen geworfen wurde. Aber wenn man das jetzt so zumindest so ein bisschen resümiert, würde ich sagen, kurzfristig gesehen alles richtig gemacht. Mit Tyrese Knight, dem Rookie, möglicherweise jemanden dann in der vierten Runde gefunden, der dauerhaft starten kann, der sicherlich noch seine Probleme hier und da hat und auch noch haben wird. Also da darf man jetzt auch nicht zu viel erwarten. Aber das ist, glaube ich, ein echt gutes oder kann ein sehr, sehr gutes Duo werden. Ich weiß nicht, habt ihr da noch Ergänzungen oder widersprecht ihr mir vielleicht sogar? Das wäre ja auch mal ganz spannend. Auch mal ganz nicht so ein paar Ja-Sager neben mir sitzen hätte.
Boah, bei Linebacker werde ich echt zu einem Ja-Sager, muss ich sagen. Aber ja, es war ja der Mike McDonald-Pick, ne? Tyrese Knight hat, glaube ich, sogar John Schneider so ein bisschen durchblicken lassen. Deswegen, muss auch sagen, eine sehr solide Rookie-Saison, wo ich eigentlich gar nicht viel von erwartet hatte. Also ich dachte eigentlich, dass er eher weniger zum Einsatz kommen wird in der Regular Season. Mhm. Und muss sagen, dass ich mit ihm eigentlich auch relativ zufrieden bin. Aber ich bin jetzt auch alles andere als ein Linebacker-Konnoisseur, ne?
Ja, es ist halt auch gefühlt so die Position, über die wir immer am wenigsten sagen.
Das ist so ein Vibe-Aussage passiert. Ja.
Also wenn die Linebacker nicht besonders positiv im Sinne von, keine Ahnung, einer fängt eine Interception und der andere macht 3-6 oder negativ aufgefallen sind, dann waren wir hier tatsächlich immer ein bisschen planlos, weil um wirklich tief da irgendwie zu Linebackern eine Aussage zu machen, musst du ja wirklich vor der Recap dann nochmal dich da durchs All-22 quälen, was ja noch nicht mal draußen ist, ne, normalerweise zu dem Zeitpunkt. Und wir wollen ja immer möglichst schnell unsere Episoden rauskriegen. direkt am Montag aufnehmen, damit wir schnell über das Spiel sprechen können. Und von meiner Seite aus muss ich auch sehr ehrlich sein, dass ich da auch gar nicht so unbedingt die Lust habe, mich dann da nochmal hinzusetzen und mir da jede Positionsgruppe einzeln im All-22 anzugucken. Dafür werde ich hier auch nicht, ich werde hier auch nicht bezahlt für den Bums. Tobi macht sowas ja Spaß, dann kann er das ja ab und zu mal machen, aber man muss es auch nicht übertreiben, ne? Mein Gott.
Entschuldigung.
Ja, es ist doch wahr. Sind wir doch ehrlich. Von daher ist unsere Linebacker-Analyse dann leider immer ein bisschen Vibe-based, aber ich hoffe, damit könnt ihr alle leben. Die Secondary ist dann dementsprechend als nächstes dran. Cornerbacks, immer wieder Verletzungsprobleme. Zeitweise während des Spiels waren sowohl Joby als auch Brown und Woolen verletzt. Also bisschen volles Lazarett. Dann mussten
ja. Ich fühle mich eigentlich eher schlecht, wenn ich das zugebe. Aber wenn ich weiß, dass die Seahawks zum Beispiel nächste Woche noch ein wichtiges Playoff-Spiel hätten oder auch in der Regular-Season, wenn ich dann weiß, dass wir nächste Woche irgendwie ein wichtiges Regular-Season-Spiel gegen Division-Rivale haben oder so und sich dann so ein Spieler wie Rick Woolen so irgendwie leicht verletzt, also kein so Kreuzbandriss-mäßiges Ding, muss ich sagen, da chill ich immer so krass im Vergleich zu einem normalen Regular-Season-Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber
oh mein Gott.
Ja, das ist auch, warum ist doch egal.
So, ja, es ist wirklich so, auch als Wohl mit seiner Rippe ja, rausgegangen ist.
Oh mein Gott.
Ja, genau. Oder was, ja, dauert wirklich? Ja nur 4 Monate.
Bewegt ihn halt nicht.
Entschuldigung, ey.
Nee, aber es war wirklich so, bei Wohl ist er mit der Rippe rausgegangen und dann dachte ich mir so, ja, okay. Hat er vielleicht einen Rippenbruch.
Ja. Also,
ist jetzt eh Pause.
Schon wieder zusammenwachsen.
Kannst du eh nichts machen, ne? Und als dann Gino mit dem Knie war, da dachte ich schon kurz so, ah, nicht so gut, dann ist er wieder gelaufen, da dachte ich so, ja gut, ja, ist vielleicht eine Dehnung oder so.
ist ja Pause. Halt raus. Ja, also ich glaube, man kann insgesamt sagen, dass die Secondary oder insbesondere die Cornerbacks doch nochmal eine größere Baustelle darstellen, als man vielleicht vor der Saison gedacht hatte. Also ich muss sagen, ich mache mir um Linebacker weniger Gedanken jetzt nach der Saison als um Cornerback. Ist das ein Hot Take? Ich weiß es nicht. Oder sieht das genau?
Oh, nee. Also das könnte ich jetzt nicht bestätigen, weil man weiß ja auch nicht, was mit Ernest Jones passiert. Und auch die Tiefe ist ja auf Cornerback,
ja, klar, aber
besser ich sag mal, als auf Linebacker, finde ich zumindest.
Ja, Tiefe schon. Aber ich finde, Woolen hat mir echt einige Kopfschmerzen bereitet diese Saison. Also da habe ich mir echt nochmal ein bisschen mehr erwartet.
Ich glaube, da haben alle ein bisschen mehr erwartet, aber es war jetzt auch nicht grottenschlecht so. Also ist ja trotzdem noch ein solider Cornerback gewesen dieses Jahr, oder?
Ja, mal so, ne? Also der hatte mal geile Spiele, er hatte aber auch mal wirklich so richtig scheiß Spiele.
Also ich würde ihn jetzt auch nicht bezahlen wollen in dem Punkt. Also schon, dass man ihn einfach in sein letztes Vertragsjahr dann halt gehen lässt.
Ja. Aber das ist schon ein Armutszeugnis, wenn man das vergleicht mit dem Hype, den er im Jahr 1 hatte, indem man dann sagte, Alter, wir haben hier das nächste Generational Talent gefunden. Wer ist Sauce Gardner? Wir haben Terry Goulden, Abfahrt.
Aber selbst Sauce Gardner hat ja also auch ein vergleichsweise schwaches Jahr, muss man sagen. Also die Volatilität auf der Position ist sowieso immer so eine Sache für sich, verglichen mit anderen Positionen.
Ja.
Aber trotzdem, ich mache mir da weniger Sorgen als über Linebacker, ehrlich gesagt.
Okay. Tobi, wie ist bei dir?
Sorry.
Was? Ich muss auch noch reden?
Nee, ich war auf Stumm.
Was ist? Ja, hau raus, du.
Geht immer noch um die Cornerback und Linebacker. Da habt ihr euch jetzt echt tot geredet, ne?
Ja, was heißt tot geredet? Wir ganz normal eine Diskussion. Was siehst du als die größere Baustelle in der Offseason? Ganz normale Frage. Also, wir gehen mal davon aus, dass Ernest Jones bleibt bei den Seahawks.
Boah, nee. Also, sagen wir mal so. Also, würdet ihr Woolen bezahlen? Ich glaube, das ist für mich die entscheidende Frage an dem Ganzen.
Das hat Henry eben beantwortet, wenn du zugehört hättest.
Boah, ich habe echt nicht zugehört. Ich bin wirklich müde.
Das ist wirklich, was will ich schon wieder anbieten oder zum Ende der Saison? Man könnte meinen, wir haben da auf dem Platz gestanden gestern.
Bist du doch gar nicht.
Ja.
Ich bin im Jason Myers.
Ich würde ihn noch nicht bezahlen und einfach in sein verletztes Vertragsjahr gehen lassen, tatsächlich.
Ja, und dann hast du ihn ja trotzdem im Roster. Und ich glaube, dann ist die Baustelle Cornerback nicht so groß, weil Witherspoon kannst du. Wie findet ihr Witherspoon, wenn er mal außen spielt? Weil ich bin da nicht so richtig überzeugt, ne? Also.
Nee, also das, was da gegen die Rams, was er da in Coverage abgeliefert hat, war echt ausbaufähig. Also.
Es war jetzt aber auch, wie gesagt, ein Spiel jetzt mal, also
ja, aber
auch
ich
mal die Kirche im Dorf lassen, ehrlich gesagt.
Die was?
Die Kirche im Dorf lassen. Oh, oh also Gott, jetzt warte ich wieder bei meine.
Oh. Nee, Wiederfall haben wir on-air noch nie gemacht.
Nee, also da auch die, willst du da auch die Kirche im Dorf lassen? Oder?
Also ich weiß nicht, wir müssen, finde ich, da gleiche Maßstäbe ansetzen. Ja. Wir haben uns über Jamal Adams super lustig gemacht, dass das ja eigentlich ein Linebacker ist. Aber dann ist für mich Witherspoon auch eigentlich nur ein Safety oder Strong Safety Linebacker, weil er für mich jetzt auf Outside Corner
ist halt ein Nickelback. Also.
Ja, also der ist halt für Outside Corner für mich jetzt nicht ideal.
Nee, der ist trotzdem ein guter Outside Cornerback.
Ja, würde ich aber gerne in der NFL nochmal öfter sehen. Also, wenn er mal
raus müsste, fahre ich jetzt echt nicht mit. Also muss ich.
Fahre ich das jetzt nicht so überragend und ist ja, der hat auch seinen Wert als Nickelcorner.
Endlich haben wir mal Disagreement.
Der Pro Bowl Slender.
Ja, aber wir haben zum ersten Mal in dieser Saison Disagreements, oder?
Ja, doch schon so ein bisschen. Also Outside, wobei ich weiß auch gar nicht, man müsste sich das ja auch nochmal alles angucken, bei wie vielen seiner Plays er denn gestern Outside gespielt hat. Aber da waren auf jeden Fall, ich glaube, 2 Touchdowns, bei denen er direkt in Coverage war, die er abgegeben hat. Und dann noch direkt zu Anfang dieser, direkt das erste Play von Garoppolo, als er nicht so gut aussah. Und wie gesagt, das war die zweite Garde der Rams Receiver, ne? Das waren jetzt nicht Kapp und Nakua. Das waren Robinson, Johnson und wie heißt dieser Spargel-Tarzan, der ganz dünne, der ganz kleine.
Ja. Der Catcher. Atwell. Oder?
Tutu Atwell, genau.
Ja. Er hat diese Saison übrigens als Kontext 390 Outside und 531 Inside gespielt.
Oh ja, na gut. Ja, Tobi, Quatsch-Take, ne?
Nö,
heißt nee, er hat ja die meiste Zeit Outside gespielt.
Ja, ich weiß, aber ich hätte nicht gedacht, dass er so viel auch Outside gespielt hat. Ich dachte, er wäre noch deutlich mehr.
Er hat ja gestartet, so in 2 Cornerback-Sets, wenn wir die mal gespielt haben, ich weiß gar nicht. Da hat er dann auch immer Outside gespielt, natürlich. Ne?
Ja, aber gut, wir haben angekündigt, dass das eine Vibe-Based-Folge wird. Darum jetzt hier auch nicht allzu viel mit tatsächlichen Statistiken untermauert.
Ja, und deswegen würde ich halt auch sagen, also wenn er anfällig war, dann war er für mich anfälliger, deutlicher, wenn er Outside gespielt hat, nicht wenn er im Slot war, wo er ja die meiste Zeit verbracht hat.
Aber so das außen, ist, wo dann die richtigen Receiver spielen, meinst du?
So, jetzt reicht's.
Ich gebe vielleicht eine Möglichkeit bei PFF, wo man die Grades bezüglich Snap-Alignment irgendwie isolieren kann. So.
Das ist doch mal eine schöne Hausaufgabe für die nächste Folge, Henry. Das findest du nämlich mal raus bis dahin.
Ja,
und wir machen jetzt erstmal weiter und einigen uns darauf, dass Nehemiah Pritchett, immer wenn er gespielt hat, richtig Arsch war.
Ja.
Ja, das.
Ja. Weißt du,
man will hier kontroverse Meinungen haben und sobald man dann mal sagt, für mich ist Witherspoon jetzt nicht der überragende Top 5 Outside Corner, dann wird aber direkt wieder gesagt, oh, lass uns doch bitte bei Pritchett jetzt einer Meinung sein. Der war scheiße, oder?
Pritchett oder Witherspoon?
Ja, komm, also ehrlich jetzt.
Okay, Pritchett. Weiter geht's mit den Savings.
Ja. Ja, Safeties braucht man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Julian Love also bei Love ist so ein Ding, der hat seine besten Plays meist, wenn er aus der Tiefe Richtung Line of Scrimmage attackieren kann und dann hier und da mal einen richtig guten Hit setzt oder einen Fumble Force und so weiter. So in Coverage sind da hin und wieder auch mal so ein paar Busts, bei denen man sich dann denkt, so, ne, man weiß ja nicht immer, wer da zuständig war, aber Love ist dann zumindest oft so der in nächster Nähe war. Und jetzt gegen die Rams war es auch wieder so, dass Love dann relativ viel hinterherrennen musste. Aber insgesamt haben wir da, glaube ich, ein ganz stabiles Duo mit Bryant und Love.
Was ist denn jetzt schon wieder? Ich dachte jetzt, du droppst wenig den Take. Ja, also die besten Plays hat Love, wenn er einen Ball fängt. Ich dachte, so fängt das Ganze an, ich denke so, ja.
Also wenn er Interception
macht, wieso geht der Defender irgendwie?
Finde ich das gut tatsächlich, wenn er ein Turnover passiert, finde ich gut, ja.
Ich dachte, nein, das kommt, aber nee, ich weiß noch, nee, bin ich voll deiner Meinung. Also, mir ist aber weit entfernt davon, dass ich jetzt sage, das ist eine Schwachstelle der Secondary.
Ja, weil die ganze Secondary halt nicht so gut ist.
Was sind das denn heute für Takes, ey?
Ja, also
die Seahawks haben die beste Third-Down-Defense der NFL dieses Jahr gehabt.
Das kann man doch nicht mit einer schlechten Secondary schaffen, oder?
Nein, ich sage ja auch nicht, dass die schlecht ist. Ich sag nur,
doch, hast du gerade gesagt.
Nein.
Hast du gerade gesagt.
Ich hab gesagt, dass es hier unter Schwachstellen gibt und dass man sich nicht von einzelnen Pro Bowl-Nominierungen oder Namen da zu sehr in die Irre führen lassen sollte.
Ich habe ja keine Pro Bowl-Nominierung für die Seahawks Defense. Außer Witherspoon.
Ja, Witherspoon.
Ja, aber das hört sich jetzt so an, als wären die Seahawks überall nominiert worden.
Ach, drüh mir doch hier nicht die Worte im Mund um.
Doch, ja. Mach ich, muss ich da.
Wir können nicht den Pro Bowl bashen für die Bedeutungslosigkeit und jetzt dann den Pro Bowl als großes Argument hier reinziehen.
Ja, ist ja richtig. Ich sag nur, man sollte da die Augen offen halten und sich dann nicht drauf ausruhen, dass man da jetzt ein paar gute Spiele gesehen hat. Weil, wie gesagt, gegen so eine zweitklassige oder zweite Garde der Rams hätte ich gerne auch eine etwas dominantere Vorstellung gesehen. Das wollte ich eigentlich insgesamt ausdrücken.
Mhm. Ja. Okay.
Ja.
Fair.
Gut. Damit haben wir die Positionsgruppen auch durch.
Endlich. Ich glaube, da müssen wir uns fast bei den Hörern entschuldigen für diese Folge.
Und wir müssen letztlich mal schauen, ob ob wir wirklich für Offense und Defense nochmal eine gesonderte Rückblicksfolge machen, nachdem wir
also da heute Brainstorming so in der Folge ist auch wirklich, das mögen die Hörer richtig gerne.
Was denn?
So Brainstorming in der Folge. Ja. Wir einfach mal so eine Redaktionsplanung, die einfach jetzt on air hier mit allen Teilen, da haben die richtig Lust drauf. Lass uns doch mal überlegen, wann können wir denn alle?
Vielleicht einfach mal auch an die Zuschauer, wollt ihr das überhaupt? Könnt ihr doch einfach mal hier auf Social Media
in die Kommentare
schreiben. Habt ihr noch Bock auf gesonderte Rückblicksfolgen, Offensive und Defensive? Oder haben wir heute eigentlich schon relativ viel davon oder ausreichend dazu gesagt? Das wäre doch mal eine schöne Hausaufgabe auch für die Zuhörerinnen und
Zuhörer. Also Max, erstmal sehr gut, dass du jetzt einen Call to Action gemacht hast.
Ja.
Aber ich glaube, Großteil hat auch abgeschaltet. Ich glaube,
da kommt auch so um die drei Kommentare werden da rumkommen, sage ich dir.
Ich glaube, da haben viele schon abgeschaltet jetzt.
Ja, da sehen wir mal, wer unsere treuen Hörer sind in den
Kommentaren. Oder wer zum Einschlafen hört, das ist ja von der Unart.
Ja.
Hey, wir müssen eigentlich so einen Hint geben, kommentiert irgendwie so irgendein witziges Wort, wenn ihr bis
zum lass das mal nicht machen.
Kommentiert irgendwie.
Wir müssen jetzt eigentlich einmal ganz laut schreien und dann die Leute aufwecken, die tatsächlich eingeschlafen sind.
Kommentiert, Anthony Richardson ist ein guter Quarterback, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt.
Ja.
Richardson ist auch ein exzellenter Running Back, aber in dieser Draftklasse gibt's bessere. Weiter geht's.
Das ist richtig. Damit sind wir eigentlich auch am Ende angekommen. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall noch Folgen rausbringen, aber ist doch schön, dass jetzt ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer da auch nochmal Einfluss drauf nehmen könnt, was ihr denn überhaupt hören wollt, ne? Ob ihr uns nochmal so detailliert über die Offensive und Defensive sprechen hören möchtet oder ob ihr Lust habt, dann lieber doch nochmal einen Blick vorauszuwerfen und nicht nur zurück. Ne? So. Habt ihr noch was?
Ja, Seahawks haben 10 Spiele gewonnen dieses Jahr und unter einem Rookie-Headcoach ist das neuer Franchise-Rekord, wollte ich nur mal kurz anmerken an der Stelle.
Sehr gut, sehr gut.
Ich glaube, finde ich dann doch recht zufriedenstellende Saison. Ja. Also.
Weil auch es auf der Seite des Balles, wo eben McDonald für geholt wurde, sage ich mal, es ganz klar in die richtige Richtung ging dieses Jahr.
Ja.
Also jetzt muss man mal.
Ja.
Wir hatten jetzt eine Woche, wo es um nichts ging, um die Seahawks spielen ja relativ lange und viel immer noch zumindest mal um einen Playoff-Einzug in den ganzen Jahren, in denen wir jetzt Seahawks-Fan sind. Und da muss ich mir wirklich sagen, also die Fans, die von anderen Teams, die ab, sagen wir mal, ab Woche 8 oder so wissen, das Ding hier ist absolut gar nichts, ne? Und du bist ja nicht gerade in so einem Rebuild, wo man ja dann so ein bisschen guckt, wie machen sich die jungen Spieler? Wir hatten jetzt mehrere, weiß ich, First-Round-Picks oder wir haben einen neuen Rookie-Quarterback gedraftet oder so. Die dann wirklich so einfach nur noch so rumdümpeln. Mhm. Also so Saints beispielsweise. Oder
auch direkt an die Saints gedacht.
Das ist aber auch das schlimmste Beispiel, ne? Ja.
So, da geht halt gar nichts mehr. Da kannst du nicht gucken, welche Spieler entwickeln sich hier großartig. Und dann gucken die trotzdem jedes Spiel. Und mir ging jetzt schon ein Spiel wirklich an die Substanz. Wobei, man muss auch sagen, jetzt ist auch schon Ende der Saison. Vielleicht ist halt in Woche 10 anders. Aber größten Respekt. Also, es sollte schon irgendwie um irgendwas gehen, wenn man das guckt. Aber, boah, ich glaube, wenn man so eine Saints-Situation hätte,
dann seht ihr mich nur alle drei Wochen hier.
Ja, generell ja. So eine Tanking-Situation, also wenn du schon weißt, man kommt dieses Jahr einfach definitiv nicht in die Playoffs, das ist schon deprimierend irgendwie.
Ja, so war es die letzten Jahre eigentlich immer Washington zu gucken. Also das war halt wirklich, du hattest irgendeine Grumpe auf Quarterback. Du wusstest...
Im Maul oder was?
Ja, sorry, ich mochte den gern, aber das war ja nur nix. Und davor, Heinicke war
auch nix. Ja, ist auch nix.
Ja, das... von daher, ja, kann ich das zumindest so ein bisschen nachfühlen. Aber ja, auch an euch drei, an uns drei, an euch
da beiden. Heute ist echt
an euch beiden. Vielen Dank für die vielen schönen Recap-Folgen. Sowohl den positiven Anfang mit den drei Siegen, in dem wir uns alle noch mal so ein bisschen versucht haben, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Dann mussten wir uns wieder ermutigen, als es dann bergab ging. Und ja, dann hat man sich am Ende eben bei 10 Siegen eingependelt. Ich glaube, wenn wir das vor der Saison uns hätten, wenn uns das vor der Saison angeboten worden wäre, die Seahawks gewinnen 10 Spiele, hätten wir das alle unterschrieben. Von daher muss man, glaube ich, da nicht zu pessimistisch sein. Kopf hoch, nächste Saison wieder angreifen. Ja. Und
wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten, liebe Hörer.
Also wenn jetzt noch jemand zuhört. Gut, wir bedanken uns trotzdem nochmal pro forma bei allen hier, die es bis zum Ende geschafft haben. Vielen Dank für eure Treue und verabschieden uns natürlich wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.